Voetballerij. Keep Talking, den Podcast für alle Fans der Carolina Panthers und auch für die, die es noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Heist und ich begrüße euch zu dieser besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Besonders deshalb, ihr merkt es vielleicht auch an der Anmoderation, weil die Folge eine andere Struktur haben wird als sonst. Aber keine Angst, es ist kein Monolog von mir. Ihr werdet auch den Co-Moderator Kai Beuchling gleich hören und auch noch ein paar andere Stimmen. Denn Kai und ich haben heute mit Adrian Franke gesprochen und mit ihm einen Blick auf die vergangenen Wochen und Monate bei den Panthers geworfen. Und natürlich auch im Anbetracht auf den bald stattfindenden NFL-Draft haben wir natürlich auch nach vorne in die Zukunft geschaut. Im Anschluss an das Interview, das wir aufgezeichnet haben, gibt es noch einige interessante Infos an alle Panthers-Fans hierzulande. Also bleibt da in jedem Fall dran. Aber jetzt zunächst viel Spaß mit dem Interview mit Adrian Franke. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gast. Er war schon mal bei uns. Es ist allerdings schon ein bisschen her. Ich glaube, die Vorstellung können wir uns auch sparen. Sollte jedem bekannt sein, der hier zuhört. Adrian Franke, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wie geht es dir in dieser noch Pre-Draft-Vorbereitungsphase?
Es ist sehr voll, aber ich würde auch sagen, es ist machbar, weil ich habe natürlich dann irgendwie einen großen Schedule, der dann irgendwie bei mir nach dem Super Bowl anfängt und der geht dann auch wirklich, das ist dann ein großes Excel-Dokument und geht dann bis quasi die Draft-Woche, wo ich halt dann jeden Tag weiß, okay, diese Spieler und so, da habe ich so verschiedene Checkmark-Points, wo ich da die Positionsgruppe will ich bis dahin fertig haben. Dann haben wir natürlich unsere Aufnahmen, aber das haut eigentlich immer ganz gut hin. Und jetzt dieses Jahr bin ich sogar ein bisschen früher angefangen. Das heißt, ich habe so ein kleines bisschen Puffer, sodass vielleicht dann, weil letztes Jahr war die Draft-Woche selbst dann sehr, 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 sehr voll. Das war so ein bisschen zu entzerren, gerade den Anfang der Woche, weil hinten raus ist ja dann genug zu tun.
Und dann kommen natürlich noch 32 Team-Podcasts, die alle deine Einschätzung haben.
So ungefähr.
Du warst schon länger nicht mehr bei uns. Das erste Mal im Mai 2020. Ich habe nachgeschaut, sehr schön. Die Folge hieß damals Ein spannendes Projekt. und knapp ein Jahr später hatten wir dich noch mal ganz kurz zu dem Sam Darnold Trade. Das erscheint ja wirklich schon, also es ist auch schon lange her, aber gerade ich glaube für Panthers-Fans ist das gefühlt doch unfassbar lange her. Du warst damals auch immer sehr, sehr positiv. Ich habe das auch irgendwann schon mal bemerkt, immer wenn du oder auch Christoph euch positiv über die Panthers aussprecht, dann ist das bisher immer so ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber im Idealfall läuft das heute natürlich besser.
Vielleicht muss ich einfach negativer werden heute. Vielleicht ist das dann der Trick.
Wer weiß. Wir hatten damals uns auch vorgenommen, dass du wieder zu uns in den Podcast kommst, sobald die Panthers mal in die Playoffs kommen. Das hat jetzt leider nicht so geklappt. Deswegen dachten wir, nach 3-4 Jahren können wir dich vielleicht nochmal einladen. Das ist ja auch ein bisschen was passiert. Und ich weiß nicht, Panthers vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren nicht so das Team, wo du so arg viel geschaut hast oder gern drauf geschaut hast, weil es natürlich jetzt auch nicht so relevant, interessant oder spaßig war.
Ja, ich meine, letztes Jahr waren sie natürlich schon dahingehend relevant, dass Bryce Young ein Thema war. Das war natürlich dann schon gerade so, also erst die Frage, wie gut kommt er an in der NFL und dann eben, je länger die Saison ging, desto mehr ist es umgeschwenkt Richtung, woran liegt's? So, ist er nicht gut genug? Sind die Umstände nicht gut genug? Insofern würde ich sagen, waren sie dann schon irgendwie immer relevant, aber natürlich jetzt nicht im Kontext von wir reden über die besten Teams der Liga oder auch über die spannendsten Teams der Liga. Klar, ich meine, das ist ein Team im Umbruch jetzt. Und muss ich euch nicht sagen, aber halt leider aus Panthers Sicht, wenn wir über Teams im Umbruch sprechen, wenn wir jetzt über die weiß ich nicht, über Washington oder über Arizona sprechen, die halt 300 Draftpicks haben, dann ist das jetzt natürlich auch offseasonmäßig natürlich auch eine andere Storyline. Bei den Panthers ist es halt einfach ein anderes Thema, was man, glaube ich, auch anders angehen muss, weil sie einfach in einer schon in einer ungewöhnlichen Situation sind. Ich meine, dass der Nummer 1 Pick weggeschickt wird, das haben wir einfach nicht häufig, dass ein Quarterback in sein zweites Jahr geht mit neuem Coaching-Staff und wir eigentlich nicht wirklich wissen, was es für ein Quarterback ist aus NFL-Perspektive, haben wir auch nicht so häufig. Das heißt, es ist eine, ja, es ist schon so ein bisschen eine, würde ich sagen, Situation auf Scheideweg irgendwo.
Da kommen wir natürlich gleich auch noch drauf. Zum Einstieg wird mich mal noch interessieren, auch aus deiner Perspektive ein bisschen im Vergleich. Ne? Die Panthers jetzt noch nicht mal 30 Jahre in der NFL. Eigentlich gar nicht so unerfolgreich, könnte man schwer vorzustellen, aber sie waren trotzdem 6-mal Division Champion, 2-mal NFC Champions, damit ne, 2 Super Bowl Teilnahmen. Klar, leider keine gewonnen, aber da gibt es wesentlich ältere Teams mit wesentlich weniger Erfolgen. Größter Erfolg oder große erfolgreiche Zeit na, unter Ron Rivera und mit Cam Newton, aber im Grunde seit 2019 von einer Abwärtsspirale in die nächste zum Scherbenhaufen letztendlich. Was ist da passiert aus deiner Perspektive in den letzten Jahren, dass das so schief ging?
Also übergreifend, da schlagen wir sogar den Bogen jetzt ein bisschen zu einigen der Teams, die ich jetzt gerade schon genannt habe. Übergreifend in meinen Augen ist passiert, dass als die Cam Newton-Ära vorbeiging, und das war ja auch, also ich bin so richtig zur NFL gekommen 2009, 8, 9, 10 und dann, ich glaube ab 2011 habe ich die ersten so Berichte geschrieben, so angefangen ein bisschen zu covern die Liga. Das war ja dann direkt die Cam Newton-Zeit. Also Cam Newton war auch so das erste College-Phänomen, das ich bewusst wahrgenommen habe, bevor er in die NFL kam. Als diese Ära vorbeiging, glaube ich, was dann passiert ist, ist, dass dieses Team eigentlich da den Rebuild gebraucht hätte. Also wenn man auf die Zeit guckt, ich meine, das war dann 2019 eigentlich, ja, wie du gerade gesagt hast. Also Cam Newton war ja schon so 2018, da fing das ja schon an, so mit Verletzungsthema, und er ist ja nicht mehr ganz auf dem Level, und dann 2019 ja dann erst so richtig. Da war das eigentlich ein Team, was glaube ich, einen klaren Cut gebraucht hätte. Und der Cut hätte halt vielleicht drastisch sein müssen, ein Stück weit auch. Und als wir dann 2020 kamen, natürlich Matt Rhule hat das Team übernommen, da hatte ich den Eindruck, es soll sehr schnell, sehr schnell wieder sehr, sehr nach oben gehen. Also man versucht es jetzt so ein bisschen zu erzwingen. Und ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ich damals den Teddy Bridgewater-Deal überhaupt nicht gemocht habe. Weil ich halt gesagt habe, das ist einfach viel zu viel für die Art Quarterback. Und es passt eigentlich auch nicht zu dem, wo die Panthers stehen als Team. Weil so ein Teddy Bridgewater ist für mich so einer, wenn du jetzt ein Team hast, was schon competen kann und du holst da irgendwie einen Game-Manager rein, okay. Aber ich meine, da reden wir über ein Team, das 5-11 gegangen ist 2019, das dann 2020 auch 5-11 gegangen ist. Aber also ein Team, das schon ein gutes Stück weit weg war, das älter wurde, Leistungsträger wurden älter. Klar, Cam Newton ist das prominenteste Beispiel, aber da gab es ja auch noch einige andere, gerade auch in der Defense, aber auch in der Offense. Und dann haben sie halt versucht, das immer weiter zu verwalten. Wir versuchen irgendwie, so das, was ich bei einem Team wie den Saints, gleiche Division, auch immer kritisiere, wir versuchen irgendwie 8 Spiele zu gewinnen um jeden Preis. Und das ist halt, glaube ich, das, womit du in der NFL nie erfolgreich sein kannst. Da wirst du dann vielleicht mal in ein gutes Jahr stolpern und die Division irgendwie gewinnen, wenn die Division schlecht ist oder sowas. Aber damit wirst du nie nachhaltig was aufbauen. Und dann, klar, kann man natürlich die ganzen anderen Personalien, Matt Rhule war offensichtlich nicht die richtige Wahl, Bridgewater war nicht die Wahl, dann ging dieses Quarterback-Karussell los. Und dann kamen sie halt an diesen Punkt, wo sie, ich glaube, 5 Jahre hintereinander negativen Rekord oder sowas hatten. Und dann kamen sie halt an diesen Punkt, wo sie, glaube ich, diesen Quarterback-Pick erzwingen wollten, ein Stück weit. Und da fiel dann ihre Wahl eben auf Bryce Young, der auch, in dem Fall muss ich sagen, nicht meine Wahl gewesen wäre. Das war nicht mein Top-Quarterback in der Klasse. Das muss jetzt noch nichts heißen, der kann ja auch noch gut werden. Aber ich glaube, auch da waren sie halt so ein bisschen an dem, wir versuchen es zu erzwingen einerseits und andererseits irgendwie, der Kader ist halt schon noch ein gutes Stück weit weg. Diverse Personalien, die nicht gut gemanagt wurden. Brian Burns war wahrscheinlich die prominenteste. Da hat viel nicht zusammengepasst. Und dann, ja, dann kommst du halt in diese Situation, wo du irgendwie nicht so richtig weißt, wo es hingehen soll und aber auch nicht die Ressourcen im Moment hast.
Mhm. Ja, speaking about Rebuild, Kai, da hast du dir ein bisschen was vorgenommen?
Ja, im Grunde genommen hat Adrian das ja jetzt schon ziemlich gut zusammengefasst. Ich wollte da nämlich mal die letzten Jahre mit dem jetzigen vergleichen. Aber das ist genau das, was du halt auch gesagt hast, ne? Das war ja jetzt alles sehr, sehr schleichend und immer, ja, so ein, nennt man das kompetitiver Rebuild? Also genau das, was,
ja.
Das haben sie zumindest versucht zu,
genau, ja.
Zu machen. Und jetzt ist es ja tatsächlich doch dann ein bisschen anders. Ich habe so das Gefühl, jetzt wird so ein bisschen das Langfristige im Blick behalten. Das hat Dan Morgan auf seiner Antrittspressekonferenz ja auch gesagt, dass er jetzt so die nächsten Jahre schauen will und die Draft-Klassen der nächsten Jahre schon im Blick hat, so ein bisschen, um zu gucken, was da dann alles kommt. Also, dass es jetzt nicht stark sofort passieren muss, dass man wieder erfolgreich ist. Siehst du es jetzt dann auf einem guten Weg, also genau das, was sie in den vorherigen Jahren nicht so wirklich gut gemacht haben, ist das, was sie jetzt gerade angestellt haben, der richtige Weg und der schon hätte viel früher kommen müssen?
Ich denke ja. Ich denke ja. Und ich bin sehr gespannt, wie sie dann den Draft managen. Ich meine, das wissen wir jetzt auch noch gar nicht. Neuer GM, neuer Headcoach, wissen wir einfach noch überhaupt nicht, weil da die Herangehensweisen sind. Aber wenn das stimmt, was er da sagt und das wirklich die ganzheitliche Strategie irgendwo ist, dann würde ich auch denken, dass wir von den Panthers vielleicht ein, zwei Downtrades bekommen, dass sie wirklich auch versuchen, dieses Draftkapital wieder ein Stück weit reinzuholen, was sie halt einfach fehlt. Ich meine, dass Teams für Quarterbacks teuer hochtraden, das sehen wir fast jedes Jahr. Das ist jetzt ja nichts völlig, was jetzt nur die Panthers betrifft. Die Vikings werden bald auch in dem Boot sein. Und dann ist für mich auch immer ein Stück weit aber die Frage, was machst du, um von dem Kapital wieder was reinzuholen? Und jetzt kann man, wenn man es positiv spinnen will, kann man sagen, der Brian Burns Trade war der Anfang davon. Jetzt haben sie immerhin mal zwei Zweitrunden-Picks. Und damit kannst du ja schon arbeiten. Also da kannst du ja schon wirklich sagen, selbst mit 33, und ich bin mir sicher, wenn dann die zweite Runde anfängt, dann werdet ihr sehr, sehr hoffen, dass da irgendwie noch ein guter Spieler da ist. Und es wird auch, glaube ich, so sein. Mhm. Aber selbst die 33, das sehen wir immer wieder, kann ein sehr, sehr begehrter Pick dann plötzlich werden. Weil dann ist irgendwie dieser eine Quarterback oder dieser eine Receiver oder was auch immer, ist überraschend, in Anführungszeichen, aus der ersten Runde gefallen. Und auf einmal kommt irgendwie ein Team und bietet dir wirklich was Gutes dafür an. Ich glaube, solche Sachen müssen auch absolut denkbar sein aus Panthers Perspektive, weil dieses Team halt nicht einen Spieler jetzt entfernt ist davon, irgendwie um die Division zu spielen. Und wenn das die Herangehensweise jetzt weiterhin ist, und ich finde, da haben sie einen guten Start gesetzt, diese Offseason, wenn das die weitere Herangehensweise ist, dann ist es, glaube ich, der richtige Weg. Ich habe auf jeden Fall mehr das Gefühl aus Roster-Building-Perspektive, dass ein langfristiger Plan dahinter steht, als ich das die letzten 4 Jahre bei den Panthers hatte.
Mhm. Wenn wir davon langfristig sprechen, was glaubst du, wenn alles wirklich optimal läuft, also mit optimal laufen meine ich im Grunde genommen, dass wir mit Bryce Young unseren Quarterback gefunden haben, wie schnell sollte sich der Erfolg, also mit Erfolg würde ich jetzt mittlerweile schon einen positiven Rekord oder die Playoffs zählen. Wann sollte sich das einspielen? Also ich glaube, wir können wahrscheinlich jetzt erstmal den Panthers-Fans den Zahn ziehen, dass es mit einem positiven Rekord dieses Jahr trotz allem sehr, sehr schwer werden wird, oder?
Wahrscheinlich schon. Also ich hätte jetzt gesagt 2025. Also wenn eben die Moves aus dieser Offseason greifen und wir sagen, die Panthers haben irgendwie vielleicht die 12. beste Offensive Line oder sowas in der NFL, irgendwie so in der Range. Und Deontay Johnson schlägt schnell ein und sie finden vielleicht einen Receiver in der zweiten Runde und der funktioniert auch relativ schnell. Also das wären ja dann wirklich so die Best-Case-Szenarien. Hm. Und eben natürlich, was du gesagt hast, Bryce Young macht dann entsprechend auch einen Schritt nach vorne und spielt deutlich mehr wie das, was man sich erhofft hatte. Dann glaube ich, werden sie dieses Jahr ein Team sein, was unangenehm sein kann, weil die Defense war ja auch letztes Jahr schon nicht schlecht, weil sie hatten halt oft ganz miese Situationen, also kamen in schlechte Umstände, waren irgendwie schon hinten oder die eigene Offense hat nicht viel gemacht, schlechte Field Position und so weiter. Also die Defense, denke ich, kann dann schon so ein Stück weit unangenehm sein. Sie haben Ejiro Evero ja auch gehalten. Wenn die Offense halt dann wirklich, ich nenne es mal, kompetent ist, was sie letztes Jahr nicht war in meinen Augen, dann redest du schon über ein Team, was halt irgendwie, ja, so 6 Spiele vielleicht gewinnen kann, irgendwas sowas in der Richtung. Und dann wäre eben der Punkt zu sagen, okay, jetzt haben wir dann den Schritt nach vorne gebracht. Können wir 2025 in einer ja immer noch relativ offenen Division dann, jetzt mal gucken, was die Falcons machen, aber in einer relativ offenen Division, können wir vielleicht 9 Spiele gewinnen. So, das wäre, glaube ich, so die ideale Entwicklungskurve. Aber letztlich steht ja eh alles jetzt im Fokus für dieses Jahr. Was haben wir in Bryce Young? Was macht Bryce Young? Wie entwickelt er sich? Weil wenn das nicht positiv beantwortet wird in 12 Monaten, in 11 Monaten, dann sind ja auch alle Entwicklungskurven erstmal irgendwie auf Halt gelegt, weil dann ist ja, musst du ja ganz andere Fragen stellen.
Mhm. Ja, das stimmt. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf. Ich wollte einmal nur nochmal die Rückfrage stellen zur Defense. Also ne, Offense ist klar das wichtigste Thema und da lass uns gleich auch nochmal ganz kurz über Dave Canales sprechen. Brian Burns, das hast du jetzt auch schon öfter angesprochen, ist natürlich großes Offseason-Thema gewesen bei den Panthers und bei den Panthers-Fans. Der ist jetzt weg, der ist jetzt bei den Giants für eine relativ, also ich glaube, jeder versteht, dass er weg ist. Das ist auch, glaube ich, total okay für die Panthers-Fans mittlerweile. Die Kompensation sieht natürlich wirklich, wirklich schwach aus. Meinst du, sie hätten da ein bisschen länger warten sollen oder ist es tatsächlich gerade einfach der Markt? Also wir haben ja bei mehreren Spielern auch gesehen, dass die Kompensation jetzt nicht unbedingt so ist, wie man sie im Vorfeld vermutet hätte. Oder haben sie die Panthers, ja gut, okay, das können wir eigentlich fast nicht zählen, das ist auch immer im Gespräch gewesen, dass sich die Panthers da verzockt haben. Mhm. Aber du kannst ja fast nicht vom letzten Jahr ausgehen, wo noch ein gesamt anderes Front Office letztendlich da war. Also, wie ja. siehst du darauf?
Es ist glaube ich, eine von vielen Situationen, die wo das aktuelle Regime letztlich nur noch die Scherben beseitigen kann, so ein Stück weit. Und das ist ja oft ein Thema, wenn du halt ein neues Regime reinkommt, das alte Regime hat diesen Kader, Roster-Building-wise und auch ressourcenmäßig so ein bisschen an die Wand gefahren, dann hast du ja einfach oft diese Entscheidungen, die halt blöd sind. Also, wo du halt aus Teamsicht, aus Fansicht drauf guckst und sagst, ja, das wollen wir eigentlich nicht machen, aber irgendwie sind wir halt so in der Ecke manövriert, dass wir keine wirklich andere Wahl haben. Und ich glaube, das war mit Brian Burns der Fall. Also, in meinen Augen realistisch, wenn du das hättest gut managen wollen, dann hätte es zwei Optionen gegeben. Du hättest ihn vorzeitig verlängern müssen, also vor einem Jahr, wenn nicht sogar noch früher, oder du hättest ihn letztes Jahr traden müssen. Weil alles, was ja jetzt passiert ist, ist eben, sie sind in eine Situation gekommen, wo es zumindest von außen stehend beobachtet, relativ klar war, dass Brian Burns nicht in Carolina verlängern will und das auch nicht machen wird. Oder die Panthers eben nicht bezahlen wollen, was letztlich das gleiche Endresultat ist, was er haben möchte. Mhm. Sprich, die Zeichen stehen auf jeden Fall auf Trennung. Und aber dadurch, dass er jetzt kein günstiges Rookie-Vertragsjahr mehr übrig hatte, dadurch, dass jeder wusste, er will irgendwie in dieser 30 pro Jahr Range einen Vertrag haben. Und jeder wusste, die Panthers und er werden nicht verlängern, das wird irgendwie auf Trennung gehen, war der Wert halt so niedrig, wie es irgendwie nur sein konnte. Also du musstest erst letztlich einen Spieler unter Wert abgeben müssen, aber weil du selber, also nicht das aktuelle Regime, sondern das vorherige Regime, seinen Wert halt so weit runtergepusht hat, wie es irgendwie für einen Pass-Rusher in seiner Prime möglich sein kann. Und das ist halt, ja, wie gesagt, das ist halt der denkbar schlechteste Ausgangspunkt, um irgendwie einen Deal zu machen. Ich denke aber halt trotzdem, dass es die richtige Entscheidung war letztlich, weil, und das muss ich halt auch ehrlich sagen, das haben wir bei uns im Podcast auch gesagt, als wir generell über Trade und Free Agency Szenario und sowas gesprochen haben. Ich mag Brian Burns, aber er ist für mich kein Top-Tier-Pass-Rusher. Mhm. Und ich finde es okay, wenn du auch als Team zu dem Schluss kommst, 30 pro Jahr oder was er jetzt bei den Giants kriegt, 31, was genau sind, das wollen wir eben nicht bezahlen. Und wenn dann halt der Markt nur dieser Second-Rounder letztlich ist, dann beißt du halt in den sauren Apfel, weil du jetzt irgendwie nicht mehr wahnsinnig viele Optionen alternativ hast.
Okay, das heißt, der Weg, den sie jetzt dann gehen, also für dich ist der Trade okay, für mich tatsächlich persönlich auch, aber der Weg, den sie jetzt gehen, erstmal mit Veterans, letztendlich mit Clowney, ich meine, das war jetzt auch großes Thema in der letzten Woche für die Panthers natürlich, dass sie Clowney bekommen haben. Der Weg, den sie jetzt gehen, ist dann auch ja, auf der defensiven Seite der richtige, weil ich gehe mal davon aus, dass sie auf alle Fälle irgendeinen von den Picks, den sie dieses Jahr haben, auch auf Edge legen werden, damit sie da dann auch vielleicht den Nachfolger von Clowney, weil das ist ja keine langfristige Lösung, dann ja sich den Nachfolger suchen werden. Also ist das auch aus deiner Sicht völlig okay so?
Finde ich okay. Also das ist ja immer auch so ein Thema mit Teams im Rebuild. Und die Diskussion habe ich dann auch häufiger mit Fans so in die Richtung, naja, aber wir haben ja noch diese und diese und diese Baustelle. Mhm. Ja klar, das Team ist nicht umsonst halt richtig schlecht gewesen die letzten ein, zwei Jahre. Aber du kannst nicht alle Baustellen in einer Offseason adressieren. Das ist halt einfach so. Und deswegen finde ich es völlig legitim zu sagen, wie es jetzt die Panthers hier gemacht haben mit Leuten wie Clowney. A'shaun Robinson zählt da auch für mich rein. Jordan Fuller zählt da auch für mich rein. Diese ganzen Leute zu holen und zu sagen, das sind kompetente Spieler, die uns eine Baseline geben. Das sind Veterans, die wir wissen, was wir kriegen von denen. Keiner von denen belastet unseren Cap in 3 Jahren noch. Wir wissen, was wir kriegen und wir haben eine gewisse Baseline, damit wir eben nicht jetzt in eine Situation kommen, wo unsere Defense total furchtbar schlecht ist. Aber der Fokus und wo wir halt wirklich investieren, das ist die Offense, weil da muss der Fokus drauf liegen für eben den Quarterback. Und deswegen finde ich den Ansatz her auch von der grundlegenden Strategie, man kann dann immer über die einzelnen Values diskutieren, sowohl im Burns Trade als auch was jetzt dieses ganze Geld, was sie jetzt in zwei Guards letztlich investiert haben, kann man immer sagen, aus Value-Perspektive vielleicht nicht ideal, aber die grundlegende Strategie und warum sie bestimmte Sachen gemacht haben, kann ich nicht nur nachvollziehen, sondern hätte ich wahrscheinlich ähnlich gemacht. Mhm.
Die wichtigste Personalie neben Bryce Young ist natürlich jetzt auch gefunden, der neue Head Coach, Dave Canales. Da hat David Tepper ja schon in den letzten Jahren einiges versucht. Wir hatten einige Head Coaches, wir hatten Ron Rivera, der aber sicherlich gehen musste, weil es halt nicht Tepper's Guy war. Dann haben wir mit Matt Rhule jemanden geholt vom College, der einfach nicht gut in der NFL wahrscheinlich funktioniert hat und jetzt im College wieder ja, im Grunde genommen eine sehr gute Leistung bringt, wie wir immer mal wieder von Jan Wegwerth hören dürfen, der sich da natürlich sehr drüber freut. Und Frank Reich, der ja so ein Full Circle letztes Jahr war, aber dann auch von Tepper ziemlich schnell entlassen wurde, weil da einfach der gesamte Staff implodiert ist. Jetzt haben wir einen sehr unerfahrene Head Coach, aber der sehr charismatisch ist und auch als Quarterback-Flüsterer gilt. Wie siehst du das Ganze? Wie hältst du diese Personalie? Glaubst du, dass das der richtige Mann sein kann, obwohl er sehr unerfahren ist, da den Weg zu gehen?
Auch hier, glaube ich, muss man ein paar Sachen einfach für den Kontext sagen. Zum einen, wir wissen einfach nicht, wer ein guter Head Coach wird. Die NFL weiß nicht, wer ein guter Headcoach wird. Niemand weiß, wer ein guter Headcoach wird. Das sehen wir ja jedes Jahr. Die Kandidaten, die irgendwie als Top-Kandidaten auf irgendwelchen Listen gehandelt werden, sind nach zwei Jahren weg. Und der als letztes irgendwie den Job kriegt, der ist dann irgendwie der Beste aus der Gruppe. Das heißt, da immer würde ich immer mit sehr, sehr viel Vorsicht solche Prognosen abgeben. Und letztlich ja auch das, finde ich, ist halt hier wichtiger Kontext. Das war kein attraktiver Job, dieser Offseason, der Panthers-Job. Also die Panthers waren jetzt, glaube ich, kein Team, das irgendwie die freie Auswahl in dem Sinne hatte. Was nicht schlimm sein muss, wie gesagt, das kann, letztlich wissen wir nicht genau, welcher Coach gut funktioniert. Aber auch das ist, denke ich, relevanter Kontext. Und dann vielleicht noch ein dritter Punkt. Dave Canales hat jetzt in zwei Jahren bei verschiedenen Stationen mit verschiedenen Quarterbacks gezeigt, dass er halt Quarterbacks nicht, ich würde gar nicht mal sagen, entwickeln kann, aber ihnen helfen kann. Also ihr ein Stück weit, ich fand, das war bei Geno in Seattle und jetzt bei Baker in Tampa Bay war es in beiden Fällen ein ganz wichtiger Teil der Gesamtbeobachtung, dass er denen auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat. Also, dass er denen auch wieder dieses Vertrauen ein Stück weit gibt. Okay, hier ist der Playcall, setz den um und der wird funktionieren. Und also ich finde gerade bei Baker Mayfield ist das so ein ganz, ganz krasses Ding. Du siehst bei Baker Mayfield sofort, wenn der mit Selbstvertrauen spielt und wenn er nicht mit Selbstvertrauen spielt. Und wenn er mit Selbstvertrauen spielt, dann ist halt so wirklich Dropback, zack, Ball raus und der Ball ist sauber raus und der Ball geht dahin, wo er hin soll. Und ich glaube, das kann er halt für Bryce Young auch haben, diesen Effekt. Und das ist für mich schon ein Stück weit ganz, ganz wichtiger Teil in dieser ganzen Frage. Ist jetzt Dave Canales der richtige Headcoach? Vielleicht hätte es bessere Headcoaches gegeben aus Headcoach-Perspektive. Aber vielleicht kann man sagen, vielleicht gucken wir in zwei Jahren zurück und sagen, für Bryce Young, der nun mal jetzt die wichtigste Personalie in dieser Franchise ist, war es die richtige Wahl, diesen Headcoach zu nehmen, auch wenn, wie du gesagt hast, Erfahrung natürlich ein Thema ist. Ich meine, der war jetzt ein Jahr Offensive Coordinator, ein Jahr Playcaller. Das ist ein Fragezeichen, ein großes dahinter. Auf der anderen Seite sehen wir das die letzten Jahre auch immer wieder, dass insbesondere diese jungen Offensive Coaches, die viel Erfahrung mit Quarterbacks haben, dass die dann auch eher mal schneller als ein, zwei Jahre später irgendwo eine Chance als Headcoach kriegen.
Ja, das stimmt. Und also für uns wäre es auf alle Fälle mal schön, zurückzublicken und was Positives zu sehen.
Wir komm ich podcasten. Dann, ja. Sag ja, genau. Playoffs, sag
dann. Ja, sehr genau. Lass uns das schon mal so jetzt festhalten. Genau. Und aber Moritz, Bryce Young, da hast du einiges aufgeschrieben und hast ein paar Fragen dazu.
Ja, es ist natürlich, und Adrian hat es gerade gesagt, die wichtigste Personalie. Und ich finde ja auch jetzt das Setting für die kommende Saison ganz spannend, weil na, du kannst immer sagen, der First Overall Pick, in der Regel ja ein Quarterback, der steht ja eh unter sehr strenger Beobachtung, sage ich mal, hat natürlich auch, muss eine gewisse Erwartung erfüllen. Das ist bei Bryce Young halt echt schief gegangen. In dem Sinne steht er ja jetzt wieder unter einem doch sehr hohen Druck eigentlich. Die Panthers haben jetzt super viel Geld in die Hand genommen, um die Offensive Line zu upgraden. Ich glaube, das war, also alternativlos haben wir auch immer gesagt, besonders die Interior Linemen. Aber sie haben da jetzt natürlich wirklich langfristig Geld und Kapital gebunden. Wie siehst denn du da das Chancen-Risiken-Verhältnis? Ne? Also gerade weil bei Offensive-Linern liest und hört man ja auch immer gern, dass eben die Regression tatsächlich passieren kann, in gerade nach so erfolgreichen Jahren, wie es jetzt eben die beiden Guards hatten.
Ja, ich würde sagen, ein Stück weit alternativlos, ehrlicherweise. Also das sind so zwei Moves, wenn du mir jetzt die im, weiß nicht, Mitte Februar vorgelegt hättest, diese beiden Deals, und nicht gesagt hättest, wer die macht, nur die beiden Verträge für diese beiden Spieler, und gesagt hätte, ein Team hat die beiden gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, das ist mir definitiv zu viel Geld für zwei Guards. Also so viel Guards ist jetzt einfach nicht so eine High-Value-Position. So viel würde ich da nicht ausgeben wollen. Aber dann sehen wir, wie der Guard-Markt insgesamt explodiert ist diese Offseason. Die mehrere Teams, die das extrem priorisiert haben, die da sehr viel Geld ausgegeben haben. Ich hatte auch den Eindruck, bei keiner Position sind die Verträge, wenn wir es so mit den, was so Cap-Spezialisten vor der Free Agency als Prognosen hatten, bei keiner Position sind die Verträge so weit darüber gelandet in dieser Free Agency wie bei Guard. Und das hat natürlich auch irgendwo einen Grund. Klar, es ist, glaube ich, eine Position, wo es nicht die wahnsinnige Breite an Spielern gibt, einfach, wo du sagst, das sind irgendwie Higher-Tier-Starting-Spieler. Das ist der eine Punkt. Und dann eben alternativlos für mich, weil ich glaube, die Panthers gerade auch da was machen mussten. Und wir reden über einen Quarterback, der halt einfach klein, schmächtig, schmal ist. Wahrscheinlich in der Hinsicht der schmalste, kleinste Quarterback in der NFL. Und für mich ist das sowas, was ich aus den Saints-Jahren mit Drew Brees immer mitgenommen habe. Dieses Fokussieren auf den Interior Offensive Line, wenn du einen kleineren Quarterback hast, der aus der Pocket spielen soll. Und deswegen verstehe ich strategisch, auch mit Canals, wo wir wissen, ich glaube, das hat er ja auch schon gesagt jetzt in Carolina, das hat er in Tampa Bay auch gesagt, wo wir wissen, der will den Ball laufen. Also so mein einer Kritikpunkt mit Canals letztes Jahr war halt in Tampa Bay, dass er oft, finde ich, zu lange am Run-Game festgehalten hat, das halt gar nicht funktioniert hat über weite Strecken. Es wurde dann in der zweiten Hälfte ein bisschen besser. Also ich glaube, da sind die Guards einfach wichtig, wenn wir sagen, das soll ein Team sein, was den Ball auch viel läuft, auch durch die Mitte den Ball läuft. Und damit du deinem jungen Quarterback irgendwie eine Chance gibst, klar ist Receiver so der Fokus, und Receiver ist für mich auch das größere Thema noch gewesen, wenn ich auf die vergangene Saison gucke. Aber Bryce Young wird, denke ich, immer eher auf eine starke Interior Offensive Line angewiesen sein als die meisten anderen Quarterbacks in diesem Vergleich. Und deswegen verstehe ich die Strategie auch hier. Was ich ja vorhin schon gesagt habe, aus Value-Perspektive kann man immer sagen, naja, vielleicht nicht perfekt, aber es gibt halt auch einfach andere Argumente. Und für mich in dem Fall war es einfach super wichtig, dass sie hier zumindest einen, jetzt haben sie sogar zwei geholt, aber zumindest einen wirklich guten Starter finden. Und ich finde jetzt diese Interior-Line mit Lewis Hunt und ich schätze Austin Corbett, der dann auf Center, das kann schon echt gut sein, ehrlicherweise.
Ja, die Hoffnung haben wir natürlich auch. Noch ein paar Worte vielleicht zu Bryce Young. Na, es war eine katastrophale Rookie-Saison, glaube auch ein bisschen stellvertretend für die Dysfunktionalität dann im Team. Na, es wurde gesagt, Bryce Young hatte too many voices und Frank Reich und anscheinend kein gutes Verhältnis mit dem Offensive Coordinator. Ich habe mir mal eure Quarterback-Folge vor dem Draft aus dem letzten Jahr nochmal angehört. Und nochmal, weil ich nochmal wissen wollte, wie du heute zu deinen Eindrücken von vor einem Jahr stehst. Ne? Ich habe mir rausgeschrieben, du hast ihn ja als Top 2 gerankt, ne? Dein Top-Pick war Anthony Richardson. Aber der beste College-Quarterback, aber die Prognose auf der NFL hauptsächlich aufgrund seiner körperlichen Maße warst du einfach sehr, sehr skeptisch. Also im Grunde einfach so seiner physischen Gestalt. Jetzt finde ich ja tatsächlich auch diese Rookie-Saison von ihm total schwer zu beurteilen, gerade wegen dieser Offensive Line. Bryce Young 62 Mal gesackt worden. Mehr hat das nur David Carr 2002 geschafft. Der hat nochmal 14 mehr eingesteckt. Was schon auch eine krasse Hausnummer ist. Und über die Receiver haben wir auch schon gesprochen. Kannst du deine Skepsis oder auch deine Bedenken, die du vor dem Draft hattest, überhaupt entweder bestätigen oder auch beseitigen? Oder ging das aufgrund dieser Umstände eh gar nicht so einfach.
Ich würde sagen, die negativen Punkte, die ich in seiner NFL-Projection gesehen habe, die sind halt alle voll eingetroffen letztes Jahr. Und die Frage dann wäre für mich eher, zum einen, wie reduzieren wir das wieder ein bisschen? Und zum anderen, wie kriegen wir die positiven Aspekte raus? Weil meine, also eine große Sorge, die ich halt bei Bryce Young hatte, war, dass er im College so ein starker Playmaker auch individuell war. Nicht mal unbedingt im Sinne von jetzt, jetzt nehmen wir Anthony Richardson, der halt wirklich auch dann mal den Ball nimmt und für 40 Yards läuft oder sowas. Gar nicht in dem Sinne, aber eben, was er in der Pocket auch alles machen kann. Und wie er Pass-Rushern hier nochmal ausweicht und dann nochmal zwei Schritte nach rechts und zack und Ball ist raus und solche Sachen. Und da war Teil meiner Skepsis eben, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass er das in der NFL so machen kann. Auch hier, weil er halt nicht die physischen Voraussetzungen dafür mitbringt. Also wenn wir Quarterbacks sehen, die in der Pocket auch wirklich so stark sind, natürlich ist es Antizipation und Bewegung und so weiter, aber du brauchst auch so eine gewisse Physis einfach, eine gewisse Power, weil wenn dann halt ein Passrusher mal an dir dranhängt, dass du den halt mal ein bisschen abschütteln kannst, solche Sachen. Und da hatte ich halt bei Bryce Young Sorge, plus in Kombination eben, das gehört ja auch zur Physis mit dazu irgendwo, dass ich halt gesagt habe, ich glaube, der Arm ist nicht so stark, dass er halt damit jetzt permanent off-Plattform irgendwie Sachen fixen kann. Deswegen war Young für mich ein Quarterback, der, wo ich denke, ein gewisses Playmaking, ja, aber ich will ihn halt vor allem in einer starken Offense sehen, was Instructure angeht. Und das hat halt letztes Jahr in jeder Hinsicht gefehlt. Und deswegen, ich glaube, haben wir bestätigt bekommen, dass diese Playmaking-Aspekte, die er ja im College sehr, sehr spektakulär hatte, sich nur zu einem sehr kleinen Prozentteil auf die NFL übertragen. Was wir nicht beurteilen konnten, war eben, wie gut das, was mein positiver Punkt für ihn war, wie gut das Instructure sich auf die NFL überträgt und wie gut er da sein kann, weil dieses Instructure quasi nicht da war. Und das, denke ich, wird deutlich besser sein. Also sowohl was das Scheme angeht, sowohl was Playcalling angeht, als auch eben, und das ist ja so der, jetzt haben wir es schon einmal angedeutet, der Elephant in the Room irgendwie, die Receiver-Qualität einfach. Wenn du halt sowohl schematisch irgendwie limitiert bist oder zu viel machen willst oder was auch immer, als auch dann keine Receivers, die schnelle Separation kreieren, ja, gut, dann hast du halt noch die Option, dass dein Quarterback selber das irgendwie alles rettet. Und das ist halt nicht Bryce Young. Und deswegen, was die positiven Dinge angeht, das ist das, was ich dieses Jahr hoffe, besser beurteilen zu können.
Du hast auch letztens erst im Kicker geschrieben, dass du immer noch skeptisch bist, was seine Entwicklung angeht, aber er einfach eine faire Chance braucht, um sich vielleicht doch nochmal so zu zeigen.
Ja, genau. Also das, ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube, du kannst halt einen Quarterback, dessen Stärke wahrscheinlich immer sein wird, jetzt auf die NFL bezogen, aus der Pocket, schnell zu spielen, akkurat zu sein, den Ball gut zu verteilen und dann hier und da das gelegentliche Play zu machen, den kannst du halt nicht bewerten nach dem, was in Carolina letztes Jahr war. Und deswegen finde ich absolut. Halt, also so der Fokus generell auf die Offense ist natürlich schon dahingehend richtig, dass du einfach rausfinden musst, ob du einen Quarterback hast oder nicht. Aber auch das, wie sie es gemacht haben, fand ich eben deswegen in Summe sehr, sehr nachvollziehbar. Wie gesagt, dieses Fokussieren auf die Interior Offensive Line, aber dann halt auch mit Deontay Johnson einen Receiver holen, der separaten kann, der dir Passfenster gibt, der eigentlich alles mitbringt, was letztes Jahr gefehlt hat. Adam Thielen hatte eine gute Saison für das, was Adam Thielen noch ist an dem Punkt jetzt seiner Karriere. Aber dieses Skillset, das Deontay Johnson mitbringt, das hatten sie ja einfach nicht letztes Jahr.
Würde es vielleicht da eine kurze Zwischenfrage tatsächlich noch. Ist Deontay Johnson für dich wirklich der Nummer 1 Receiver, der es jetzt auch sein kann bei den Panthers, oder ist jetzt Offseason und sei es jetzt Draft oder vielleicht doch noch irgendwo eine Free Agency Verpflichtung, dass es nochmal eine klare Nummer 1 braucht?
Also kommt ein bisschen darauf an, was man als Nummer 1 definiert, aber wenn wir sagen wir es so, Punkt 1, ich glaube, die Panthers werden auf jeden Fall noch einen Receiver holen, zumindest einen, ich denke, es wird im Draft passieren, ich denke, es wird in der zweiten Runde passieren, oder halt, klar, das könnte auch nochmal ein Veteran sein, aber ich denke eher Draft, gerade einer dieser Picks an Tag 2, da sollten wirklich auch noch ein guter Receiver da sein. Wenn wir jetzt sagen, der klassische Nummer 1 Receiver ist halt irgendwie einer, denken wir jetzt irgendwie so an so einen DeAndre Hopkins oder so jemanden, das ist ja nicht unbedingt Deontay Johnson, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Also wenn wir uns angucken, was Deontay Johnson in Pittsburgh für eine Volume teilweise hatte, 3 Jahre mit 140 oder mehr Targets, glaube ich, hatte der in Pittsburgh. Das ist ja schon mal eine Volume, die unterstreicht, glaube ich, was er für eine Offense sein kann. Und er ist halt wahrscheinlich, Deontay Johnson ist nicht so dieser klassische 1200 Yards, 14 Touchdowns, so dieser Art Receiver ist er nicht. Aber ich glaube, er ist ein Receiver, der gut zu Bryce Young passt. Und das ist ja fast wichtiger. Deswegen, ich denke, Deontay Johnson wird das Nummer 1 Target sein in der Offense nächstes Jahr. Wie sie das dann Skillset-mäßig aufteilen. Ich meine, da ist ja noch ein Jonathan Mingo. Vielleicht macht der ja irgendwie einen Schritt als in seiner zweiten Saison als Outside-Receiver. Ich denke, da wird an Tag 2 im Draft aber auch noch was passieren. Und da bin ich auch gespannt, in welche Richtung sie gehen. Also ob sie mehr so vielleicht in diese Slot-Richtung gehen, ob sie wirklich den Big-Body-Outside-Receiver holen. Ich will ehrlicherweise immer noch mehr Speed, mehr Separation-Qualität haben, weil das ist, also sie haben jetzt Johnson geholt, das ist super, aber sonst haben sie ja ehrlicherweise keinen wirklich jetzt, der ansonsten noch dieses Skillset in der Qualität hätte.
War jetzt schon mal ein schöner Vorgriff, das hätte keine mich, glaube ich, noch sehr interessiert, was du da im Draft siehst, oder?
Ja, letztendlich, schreibst ja auf Twitter momentan jeden Tag einen Mock-Draft. Panthers waren natürlich noch nicht dran. Ich glaube, die kommen wahrscheinlich relativ zum Ende, wenn ich so gucke, dass du der Reihenfolge nach so ein bisschen gehst irgendwie. Und natürlich sollst du nicht vorgreifen, aber ich glaube, viele unserer HörerInnen haben natürlich auch eure Folge zu den Wide Receivern gehört. Ich glaube, das ist tatsächlich auch genau die spannendste Folge für uns, weil wir auch davon alle ausgehen, dass entweder mit Pick 33 oder 39 auf jeden Fall ein Receiver geholt wird. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Speed und Separation wäre dir am liebsten. Welcher Receiver, der dann noch da ist? Nur damit wir da vielleicht mal so einen kleinen Ausblick haben, beziehungsweise uns mal das ein oder andere Tape dazu angucken können oder Highlights oder wie auch immer. Was glaubst du, wer würde da perfekt passen und ist möglicherweise noch da auf dem Board?
Das ist wirklich das Schöne, da wo die Panthers jetzt picken. Deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Pick 33 ist für mich durchaus ein interessantes Trade-Target, wenn da jemand dringend hoch will. Weil ich denke, genau in der Range, also so sagen wir mal jetzt zwischen 33 und 50 vielleicht, ich glaube, da wird es nochmal so einen Receiver-Run geben und da werden aber halt auch noch richtig gute Spieler da sein. Also meine Vermutung ist, dass wir 4 bis 5 Receiver unten in Runde 1 kriegen. 4 bis 5, also die 3 Top-Receiver, die natürlich jeder kennt. Und dann denke ich, ein Brian Thomas wird auch in Runde 1 gehen. Und dann noch einer. Mal gucken, wer das dann sein wird. Aber das sind ja auch wirklich dann diese Komplettpakete irgendwo. Also die holst du ja, die draftst du als Nummer 1 und so weiter. Ich würde sagen, wir sind die Carolina Panthers und wir haben ein spezifisches Profil, was wir suchen. Ich glaube, für das Profil ist Tag 2 sogar der ideale Spot, um das zu finden. Also für mich, das beginnt für mich mit Ladd McConkey. Der Georgia Receiver, der findet tatsächlich für mich in der, wenn ich so stilistisch überlege, ist Deontay Johnson ein relativ naher NFL-Vergleich für mich. Also das wäre interessant, den zu holen und die zwei zusammen aufs Feld zu bringen. Ich bin gespannt, ob Xavier Worthy in Runde 1 geht, wenn der nicht in Runde 1 geht, weil der ist für mich genauso in dieser Fringe-Kategorie, der könnte irgendwo so später Runde 1 gehen, der könnte aber auch an 33 noch da sein. Das wäre halt einer, der richtig Speed und Dynamik reinbringt. Den fände ich auch spannend an 33. Und dann aber, wenn wir auch weiter zurückgucken, jetzt sagen wir mal, sie traden einen dieser beiden Picks und gehen irgendwie 10 Spots nach hinten oder sowas, da wird es auch Optionen geben. Also ich glaube zum Beispiel ein Troy Franklin von Oregon ist ein größerer Receiver, einer, der ein bisschen mehr, für mich noch mehr so ein bisschen Platz braucht für sein Spiel. Ich bin nicht ganz so hoch bei ihm wie manche andere. Aber Mitte Runde 2 finde ich völlig in Ordnung für ihn. Oder wenn wir sagen, wir gehen noch mal nach Alabama, Jermaine Burton für mich. Das wäre auch einer für auch so Mitte Runde 2, wenn sie da vielleicht sogar ein bisschen zurücktraden können. Da sollte der doch da sein. Und das ist auch so einer, der glaube ich, der separaten kann, der aber auch Big Plays auflegen kann. Und jetzt, also wenn wir jetzt aufs Receiving Core gucken, dann sagt man erstmal so, die Spots sind so einigermaßen besetzt. Du hast irgendwie Adam Thielen, Deontay Johnson, das sind eine Possession underneath Receiver, Mingo als Ex-Receiver und dann haben sie noch ein, zwei Leute für Roleplayer dahinter. Aber abgesehen von Johnson ist ja keiner dieser Spots irgendwie in Stein gemeißelt. Also du kannst ja jeden dieser Spots theoretisch mit einem Rookie, den du an Tag 2 draftest und der im Training Camp überzeugt, der könnte da ja problemlos in eine Starting-Rolle rutschen. Und das würde ich jetzt auch ganz klar priorisieren aus Panthers Sicht. Also auch so, wie sie die Offseason angegangen sind. Sie haben die Interior Offensive Line gefixt, hoffentlich. Zumindest sehr, sehr viel Geld ausgegeben da. Und jetzt wäre mein Fokus eben wirklich zu sagen, mindestens einen echten Impact-Receiver zu finden. Und ich glaube, das werden sie in Runde 2 auch schaffen können.
Das ist doch ein sehr schönes, rundes Schlusswort und auch eine schöne Zusammenfassung. Adrian, ganz, ganz vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielleicht müssen wir keine 3 oder 4 Jahre warten, um dich nochmal einzuladen. Vielleicht gibt's ja auch irgendwie mal wieder interessantere Spieler, die mehr im Rampenlicht stehen oder die Panthers generell mehr im Rampenlicht stehen. Und ja, dann können wir dich vielleicht hier auch nochmal zu erfolgreicheren Themen begrüßen.
Sehr gerne. Oder nächstes Jahr dann für den kompletten Rebuild-Podcast. Das ist die Alternative.
Für den Starting Quarterback 2026. So.
Wir hoffen es mal nicht.
Nein, auf keinen Fall. Vielen, vielen Dank und ja, frohes Schaffen, gute Vorbereitung, viel Erfolg bei allem, was in den nächsten Wochen noch kommt und dann auch hoffentlich bald eine kleine Pause. Adrian, vielen Dank, mach es gut, bis bald.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, soweit das Gespräch mit Adrian Franke. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Adrian, und hoffentlich bis sehr bald auch in diesem Podcast wieder. Ich hatte schon angesprochen, es gibt noch ein paar weitere Informationen, unter anderem, was den Draft angeht, der Panthers. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ne? Im letzten Jahr und auch im Jahr davor hatten die Panthers ja auch schon aus Deutschland heraus einen Draft-Pick angekündigt. Und ja, da gibt es wieder einige Informationen dazu und das erzählt euch aber am besten Tobias Dorf, der erste Vorsitzende des Fanclubs der Carolina Panthers in Deutschland, des German Riot, war hier auch schon öfter zu Gast. Ihr kennt ihn sicherlich auch, aber Tobias soll euch doch mal erzählen, was hier passiert.
Hallo liebe Panthers-Fans, hier ist der Tobi Dorf vom German Riot und ja, ich möchte euch gerne eine Einladung aussprechen, denn die Carolina Panthers werden auch dieses Jahr wieder einen Draft-Pick hier aus Deutschland bekannt geben. Das Ganze wird dieses Jahr allerdings nicht in Frankfurt stattfinden, sondern in München im Augustiner Stammhaus in der Neuhauser Straße. Und ich möchte euch recht herzlich dazu einladen, gemeinsam mit uns, mit den Carolina Panthers, dort den Draftpick bekannt zu geben. Es wird sehr wahrscheinlich ein aktiver Spieler mit rüberkommen, der den Pick mit uns gemeinsam bekannt geben wird. Es wird voraussichtlich auch eine Band vor Ort sein, die uns dann ein bisschen bespaßen wird. Wir werden einen coolen Nachmittag bzw. einen coolen Abend verleben, ein paar Kaltgetränke zu uns nehmen, sicherlich auch den einen oder anderen Snack und eine coole Zeit mit den Carolina Panthers vor Ort veranstalten. Das heißt, am 26.04., der Samstag, das ist Tag 3 des diesjährigen Drafts, gerne alle im Kalender rot anstreichen, mit nach München kommen und uns dort begleiten. Nähere Infos dazu werden die Carolina Panthers in den nächsten Tagen sicherlich noch bekannt geben. Ansonsten folgt uns sehr gerne auf allen Social Media Kanälen, sei es Instagram, sei es Facebook. Wir werden dort, sobald dann alle konkreten Infos bekannt gegeben werden, dann auch nochmal einen Post zu machen, so dass ihr dann keine Infos vermisst. Und ja, würde mich freuen, euch dort alle begrüßen zu dürfen und dass wir auch dieses Jahr wieder zeigen, wie groß die Community hier in Deutschland ist und so viele Panthers-Fans wie möglich vor Ort haben werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch heute Abend und ja, freue mich, euch alle zu sehen. Bis dann. Ciao, ciao und keep pounding.
Ja, soweit Tobias mit den Informationen zum Draftpick der Carolina Panthers aus München. Wichtige Information, gerade noch in der Sprachnachricht hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Er hat gesagt am 26. April, das ist nicht ganz korrekt, es ist der 27. April, ne, der Samstag, 27. April in München, Draftpick der Carolina Panthers aus Deutschland. Kommt vorbei, ich bin da selber auch schon gewesen, das macht super viel Spaß und dann habt ihr wirklich mal die Gelegenheit, Personal und Spieler hautnah mitzuerleben. Für weitere Informationen haltet am besten die Social Media Kanäle des German Riot im Auge, ne? Instagram @GermanRiots oder auf Twitter schaut ihr einfach, aber ja, ist bei uns meistens auch verlinkt, wenn da noch was sein sollte. Wenn ihr Infos braucht, meldet euch jederzeit. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal auf unser Buch hinweisen, das Kai und ich geschrieben haben. Die Carolina Panthers, gekommen, um zu bleiben, ist erschienen im Meyer und Meyer Verlag. Wer einmal die komplette Geschichte der Carolina Panthers nachlesen möchte, dem sei
dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Alle Informationen auf unserer Webseite wekeeppounding.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaut auch auf unserem WhatsApp-Channel vorbei. Und ja, wir freuen uns natürlich auch mal wieder über Bewertungen, Rezensionen und Sternchen unseres Podcasts auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Bis dahin, macht es gut. Wir hören uns sehr bald wieder. Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.